Sind Sie zurück aus den Sommerferien? Wir sind es und wir haben heute die Welt bei uns zu Gast im Podcast. Aus Ruanda in Afrika ist uns die Medizinerin Professor Dr. Edda Weimann zugeschaltet. Was sie dort macht, hören Sie jetzt.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Nun, liebe Zuhörenden, ich und mein ökologischer Fußabdruck, wir haben im Sommer geübt. Der Fußabdruck ist über den Sommer mit jedem Schritt zu Fuß, mit jedem Tritt in die Pedale, mit jedem, nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, Konsumverzicht und mit jedem Bissen in ein Gemüseschnitzel ein bisschen kleiner geworden. Wir machen aber heute einen riesigen Sprung und zwar nach Ruanda, nein, anders. Wir holen das afrikanische Land und eine beeindruckende Frau zu uns in den Podcast. Professor Dr. Edda Weimann ist heute mein Gast. Sie ist CEO des Ruanda Heart and Research Centers, Professorin an der TU in München für das Fachgebiet Child Health and Planetary Health und für Digital Health an der Universität von Kapstadt. Sie hat viel zu tun, ob sie dort lebt und arbeitet oder arbeitet und lebt. Das frage ich Sie gleich. Karibu, liebe Frau Weimann, und Jumbo.
Jumbo.
Ja, für die Zuhörenden, das war Swahili. Habe ich das richtig ausgesprochen, Frau Weimann?
Es hört sich gut an, ja.
Gut. Ja, Frau Weimann, herzlich willkommen in unserem Podcast Genf, Kigali, Kapstadt, München. Bevor wir starten, lassen Sie uns die Koordinaten klären. Wo sind Sie gerade? Warum? Wie ist das Wetter?
Ja, vielen Dank für die Frage. Derzeit lebe ich wirklich in Kigali, in Ruanda. Um, wie ja von Ihnen noch angesprochen, für eine internationale tätige Stiftung, die in London ihren Sitz hat, ein Herzzentrum hier fertigzustellen und auf dem neuen Herzcampus, der in Kigali entsteht, auch zu eröffnen. Ja, und wenn Sie fragen, wo Kigali liegt, das ist ja nicht so ganz bekannt. Also Kigali liegt sehr in Äquatornähe, so ein bisschen unterhalb von Uganda. Kigali hatte ein gemäßigtes Klima. Es gab so Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad. Und eigentlich war das hier immer sehr schön, auch zu leben. Das hat aber nach dem Ende der Covid-Pandemie ein Ende gehabt. Da sind ja auch unsere Emissionen wieder stark in die Höhe geschossen. Und wir hören das ja täglich immer mit neuen Hitzerekorden und anderen Klimakatastrophen, die eintreten. Und so merkt man halt diese eskalierende Klimakrise auch hier in Ruanda und in Kigali.
Sie arbeiten ja nicht nur in Kigali, Sie sind ja global zwischen verschiedenen Ländern und Städten unterwegs. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, Ihre ganzen Funktionen, die Sie überall haben. Wie gelingt das? Wie arbeiten Sie da? Wie gelingt sowas umweltfreundlich?
Ja, primär versuche ich natürlich, und das ist so ein Vorteil der Pandemie gewesen, viel online zu machen. Das ist ja jetzt auch viel mehr akzeptiert als früher, dass man Meetings auch durchaus online machen kann und nicht für eine Stunde Meeting irgendwo hinchatten oder hinfahren muss. Und wenn ich in Europa bin, versuche ich eigentlich alles meist mit der Bahn zu machen, wie immer möglich. Und auch so Entfernungen und Destinationen, zum Beispiel London oder Paris, kann man gut mit der Bahn machen. Wenn man nämlich mal berechnet, die Zeit von Tür zu Tür, ist man da im Prinzip genauso schnell wie mit dem Flugzeug, weil man ja immer auch im Zentrum ankommt. Ja, und wenn dann doch mal Flugzeug sein muss, dann versuche ich einfach auch Termine zu verbinden und mehrere Termine wahrzunehmen und dann auch direkt zu fliegen, da jeder auch Stopp und Zwischenstopp und jeder Umweg natürlich auch den von Ihnen angesprochenen Fußabdruck vergrößert. Ja, und manchmal haben Sie auch gesagt, ich mag ja den Begriff Konsumverzicht nicht so, weil das immer so was beinhaltete, dass das Wohlbefinden von uns deutlich beeinträchtigt. Und das kann ich eigentlich gar nicht sagen, dass dem so ist. Ja, manchmal muss man einfach auch Nein sagen und sagen, wenn man zum Beispiel für einen Vortrag für einen Tag nach Australien eingeladen ist und nach zwei Tagen wieder zurückfliegt, muss man einfach auch mal sagen, das macht keinen Sinn. Das ist weder gut für meine Gesundheit und für unsere Gesundheit und das ist auch nicht gut fürs Klima. Und da muss man einfach auch mal zu stehen, zu sagen, sorry, ich komme nicht.
Sie machen also immer mal wieder eine kleine Europatournee, wenn ich das richtig verstehe. Ja, ich muss gestehen, Frau Weimann, ich hatte jetzt bislang kein aktuelles Bild von Ruanda. Ich habe aber, seit ich Sie kenne, seit wir Kontakt haben, auch mich ein bisschen mehr mit dem Land beschäftigt. Und ich habe mir Fotos angesehen. Wow, ist ja wirklich ein wirklich beeindruckendes Land, ist ein schönes Land. Wie leben Sie dort? Was hat Sie eigentlich dahin gezogen? Das Land oder war es der Job?
Ja, beides. Also leben tue ich ja wirklich so im Innenstadtbereich. Das hat auch durchaus Vorteile, kann ich gleich auch nochmal erzählen. Also Ruanda hat mich immer schon sehr interessiert, weil ich bin ja seit Jahrzehnten wirklich im Bereich Umwelt und Klimaschutz auch tätig. Und Ruanda hat sich ja schon früh auch durch deutliche Fortschritte oder ein Vorzeigemodell im Bereich Umweltschutz auch international etabliert. Mhm. Es gibt ja seit fast 20 Jahren hier ein Plastiktütenverbot. Und da ist Ruanda super strikt. Also das wird beim Check-in, gibt es Schilder, Plastiktüten verboten, wenn man hier ankommt. Gibt es einen Stand, der ist auch nachts um zwei auf, mit zwei Leuten, die auch wirklich darauf achten, dass hier keiner Plastiktüten ins Land bringt. Und auch da spielt natürlich auch Umwelt und Umweltschutz eine wichtige Rolle und dass man auch Räumaktionen zum Beispiel auch gemeinsam macht. Und das stärkt natürlich auch den gemeinschaftlichen Zusammenhalt. Ja, und was mein Highlight hier immer wieder ist, sind alle zwei Wochen die autofreien Sonntage, die es hier im Innenstadtbereich gibt. Und diese Sonntage, Sonntagvormittage werden wirklich zelebriert.
Jetzt haben wir eine ganze Menge über Ruanda gehört. Es ist, sind spannende Infos, es scheint ein sehr schönes Land zu sein. Nun aber unser Klassiker zum Einstieg, weil wir wollen ja auch Sie kennenlernen, Frau Weimann. Liebe Frau Weimann, wenn Sie auf einem Kongress am Buffet neben jemandem stehen, wenn Sie sich diesen Menschen vorstellen müssten, wie würden Sie das tun?
Ja, eine gute Frage. Wie stellt man sich vor? Ich würde mich selber so als passionierte Kinderärztin und Mutter vorstellen, aber durchaus auch als mitfühlende Klima- und Überlebensadvokatin, weil einfach es so wichtig ist, weil die Entscheidung, die wir jetzt derzeit wirklich treffen, maßgeblich bestimmen, ob wir weiter gemeinsam auf unserem Leben Planeten hier auch mit der nächsten oder übernächsten Generation überleben können, auch einen bewohnbaren Planeten erhalten können.
Sie sind ja sehr viel unterwegs, gerade treffen wir Sie in Ruanda an, Sie sind aber auch in anderen Ländern, in anderen Städten unterwegs, Sie haben in Paris gearbeitet und gewohnt, treffen viele Menschen auch aus anderen Ländern. Vielleicht mal, wenn Sie Deutschland mit dem Rest der Welt, der Ihnen bekannt ist, mal vergleichen hinsichtlich der Bereitschaft zur Veränderung. Was sind da Ihre Beobachtungen? Wo erleben Sie viel Innovationsfreude? Wie ist das im Vergleich zu Deutschland? Stehen wir da gut da?
Wirklich viel im Ausland und erst in Frankreich und dann in der Schweiz und dann weiter weg in Südafrika lange Zeit. Und ich bin dann ja erst 2019 aus familiären Gründen zurückgekommen und habe mich dann wirklich gefragt, was ist mit diesem Land passiert? Ich kenne es ja gar nicht wieder. Und was ich ja in den letzten Jahren, 2019 und eigentlich auch leider in zunehmendem Maße immer wieder feststellen muss, ist, dass Deutschland so vielleicht auch aufgrund seiner Altersstruktur so in diesem Status quo verharrt, ja, und beharrt. Und dass alles verteidigt, was aus guten Gründen vielleicht auch, was momentan besteht. Mhm. Und völlig außer Acht lässt, dass die Welt um uns herum sich aber durchaus verändert. Und diese Perzeption, alle sind so wie wir, das ist ja leider in Deutschland manchmal so, stimmt einfach nicht. Ja? Und deshalb ist so, dass von der Innovationsfreude, die Sie auch angesprochen haben, sind uns andere Länder natürlich auch sehr viel weiter voraus und sehr weiterentwickelt. Und man kann da viele Beispiele sagen. Paris hat sich ja super entwickelt im Bereich Stadtentwicklung. Ich kannte ja Paris noch als völlig autoorientierte Stadt und hatte das Glück, im letzten Jahr mal da sein zu können über Pfingsten für einen Kongress und habe festgestellt, wie sich Paris auch aufgrund dieser ganzen Struktur verändert. Und so ist das alte in Ruanda auch. Seit diesem Genozid hier vor 30 Jahren ist viel für die Menschen getan worden und ist auch viel Innovation in das Land gesteckt worden, zum Beispiel von der IT-Struktur. Ja, wir haben Breitband hier überall, Glasfaser. Das war gar keine Diskussion. Wir haben super Internet. Wir haben eigentlich auch eine gute Digitalisierung.
Sie sind ja international anerkannte Expertin für Transformation und Sie haben das Thema Transformation also Veränderungen auch nach Deutschland gebracht. Sie haben als medizinische Direktorin einer Reha-Einrichtung in Deutschland früh das Thema nachhaltige Einrichtung adressiert. Das tun Sie ja jetzt auch schon. Sie haben in Südafrika, glaube ich, auch ein Krankenhaus transformiert, als nachhaltiges Krankenhaus aufgestellt. Sie tun das gerade auch in Ruanda. Ist Klimaschutz, ist nachhaltiges Handeln für Sie ein Thema der Rehabilitation? Sollte es das sein und warum?
Ja, auf jeden Fall, weil die Reha einfach einen unglaublichen Vorteil allen anderen medizinischen Disziplinen hat. Wir haben ja Zeit, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und auch was zu verändern. Das versuchen wir ja gerade in der Reha. Wir geben ja nicht immer bei Arzt 15 Minuten Tipps und dann geht er wieder in sein Leben zurück und macht vermutlich alles so weiter wie vorher, sondern wir haben ja Zeit, mit den Menschen, mit den Rehabilitanten, mit den Begleitpersonen auch zu arbeiten in unterschiedlichen Bereichen. Es kommt von im Bereich Ernährung zum Beispiel zusammen, aber natürlich auch im Bereich Klimaschutz. Und wir haben ja 4 bis 6 Wochen teilweise Zeit, auch Veränderungen zu bewirken, dass wenn sie nach Hause kommen, sich das auch verändert hat. Und deshalb ist natürlich Nachhaltigkeit in der Reha eigentlich schon das Top-Thema, weil es einfach auch ein Schnittstellenthema für viele andere Themenbereiche ist.
Und wie sieht denn eine grüne Reha-Klinik aus? Können Sie mir das mal erklären?
Ja, ich habe das ja, wer das mal nachlesen möchte, ich habe das ja auch in vielen Artikeln und auch Buchkapiteln oder auch Büchern auch dargestellt. Ja, wichtig ist einfach so eine grüne Reha, dass wir natürlich auch versuchen, unsere Scope 1, 2 und 3 Emissionen, einfach, dass wir unsere Energieversorgung, was wir an Energie nutzen, aber auch ja die Lieferketten, dass wir das natürlich versuchen, von dem CO2-Abdruck zu reduzieren. Aber dass wir natürlich auch ein bisschen Einfluss nehmen auf Education und Klimaedukation. Das bedeutet auch, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen, aber auch informieren, was das einfach bedeutet, aber auch, wie auch angesprochen, unsere Rehabilitanten und die Begleitpersonen, weil man auch in Studien festgestellt hat, und das finde ich schon sehr gravierend im Vergleich zu 10, 15 Jahren, dass wir im Bereich Klimafakten in Deutschland nicht gut abschneiden im internationalen Bereich. Und wer noch schlechter ist, sind die Amerikaner. Aber das finde ich dann auch schon bedenklich, wie weit fortgeschritten wir waren. Es wird wahnsinnig viel über Klima und Klimakrise geredet, aber was das eigentlich bedeutet und was das auch an Klimafakten, was vorhanden ist und was eigentlich gar nicht diskutiert werden mehr muss, ist in der Bevölkerung und auch bei selbst meinen Kollegen gar nicht so bekannt und muss unbedingt vermitteln.
Und in diesem Klima der Nichtveränderung, des Beharrungsvermögens, wie Sie es gerade auch ein bisschen skizziert haben nach Ihrer eigenen Erfahrung, haben Sie ja versucht, das in der Reha-Klinik in Geisach umzusetzen. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht überall sofort auf Zustimmung gestoßen. Sie haben ja gerade schon erzählt, wie schwierig das ist, das Thema zu setzen. Wie waren denn da Ihre Erfahrungen? Also Leute, die das nicht toll fanden, wie haben Sie da drauf reagiert? Wie haben Sie versucht, da alle mitzunehmen? Was sollte man da tun? Vielleicht auch als Tipps an Menschen, die das jetzt machen wollen.
Ja, was natürlich auch so ein bisschen reinspielt in Ihre frühere Frage Innovation, was in Deutschland momentan wirklich fehlt, ist Change Management. Also es ist ja dieser Status Quo und dann Change Management und einfach mehr offen zu sein für Wandel. Und Klima, das Thema Klimaschutz in Kliniken hineinzubringen, bedeutet einfach auch, Change-Management-Werkzeuge zu nutzen und anzuwenden.
Wenn da Leute nicht mitmachen, was machen sie dann?
Ja, wenn sie an die Change-Management-Werkzeuge mal denken, müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Zeit verbringen, das Warum zu erklären. Und warum jetzt und warum nicht erst in 5 Jahren und warum nicht erst nach der nächsten Krise. Und dann ist es ganz automatisch, dass sie auf Widerstand stoßen. Und da müssen wir, das müssen wir einfach akzeptieren, dass Leute, egal was sie machen, nie sie mit offenen Armen empfangen und sagen, wow, das, da habe ich jetzt nur drauf gewartet. Sie werden immer auf Menschen stoßen, die im Widerstand sind. Und sie können das nur überwinden, wenn sie natürlich die Begeisterung, die andere für das Thema haben, dann auch wirklich weiterentwickeln und sich einfach dieser Zustand, also in einer Klinik und dieser Geisteszustand, ja, Klimaschutz ist wichtig, wir engagieren uns, einfach mehr als 25% der Mitarbeiter ein. Und dann haben sie so einen Social Tipping Point erreicht, wo dann Klimaschutz in Kliniken auch in der Klinik akzeptiert ist und nicht mehr ein Randgebiet ist oder ein Thema, über das man, weiß ich nicht, eigentlich gar nicht so richtig sprechen mag. Diesen Tipping Point, den müssen sie einfach erreichen. Also wir versuchen ja darin zu arbeiten und diesen einfach Kipppunkt, auch sozialen Kipppunkt dann auch zu erreichen. Und am besten kann man das natürlich machen, erstmal in der Organisation, in der Klinik, in der man selbst arbeitet.
Und wie war das jetzt? Sie haben das ja auch in Südafrika gemacht. Sie haben da ein Krankenhaus, glaube ich, klimafreundlich umgestaltet. Sie haben dafür ja auch Preise gewonnen. Wo ist denn da der Kipppunkt? Haben Sie den da einfacher erreicht? Wie muss ich mir das vorstellen dort? Wie sind da die Bedingungen gewesen?
Ja, in Südafrika hatte ich ja 2015 angefangen. Da hatte in Deutschland, glaube ich, noch gar keine über klimafreundliche Kliniken nachgedacht. Und das war die Uniklinik, Rotes Kür Hospital. Ja, das war im Prinzip ein bisschen ähnlich. Wasser, Klimaschutz im Krankenhaus. Und das Ganze hat den Abschluss gehabt. Und ich habe ja immer noch sehr guten Kontakt zum Rotes Kür. Ich habe die neulich auch noch wieder besucht. Ich WhatsApp mit denen regelmäßig. Das lebt auch weiter. Und das ist unglaublich schön für mich, das auch zu sehen. Und es entwickelt sich auch weiter. Und es wird auch weiter getragen. Und die Menschen haben viel Freude daran. Wir haben, oder ich hatte dann so im vorletzten Jahr so eine Environment Fair gemacht. So eine kleine, so ein Marktplatz, wo es dann Vorträge gab, aber war auch die einzigen, wo die einzelnen Mitarbeiter vorstellen konnten, bei ihnen so Ständen, was sie in ihren Abteilungen, was zum Beispiel die Pharmazie macht, was die Pflege macht, was unterschiedliche andere Abteilungen machen und das wirklich vorstellen konnten vor einer größeren Menge. Und es hat den Leuten unglaublich gut getan, weil es natürlich dann Leute auf der letzten Reihe, die dann trotzdem irgendwelche Projekte haben, auf einmal im Vordergrund standen und wirklich stolz ihre Projekte gezeigt haben. Oder die haben letztes Jahr zum Beispiel eine Modenschau gemacht aus recycelten Materialien, sehr bunt, sehr farbenfroh und mit sehr viel Freude. Und das wird schon auch sehr angenommen und auch weiterentwickelt von Mitarbeitern. Da sollte man Mitarbeiter gar nicht unterschätzen.
Und das heißt für Sie, das ist immer noch nachhaltig, diese Veränderung, ja? Also in Südafrika.
Auf jeden Fall, ja. Das ist mir jetzt nicht, dass dadurch, dass ich gegangen bin, dann, oh gut Gott, jetzt können wir das wieder in der Versenkung verschwinden lassen, durchaus weitergeführt worden. Und ich habe zum Beispiel Luftballons, weil die auch einen sehr großen Umweltfaktor haben, wenn die von Vögeln oder auch gerade wenn man in der Nähe vom Meer wohnt, dann auch von den ganzen Meeresbewohnern aufgenommen wird und die ja dann auch zu Tode kommen, abgeschafft in der Klinik, ja, was es gab. Und es gibt es immer noch. Es gibt keine Veranstaltung mehr in Rotes Kür mit Luftballons und Strohhalm. Und da bin ich immer noch sehr glücklich drüber.
Ja. Letztlich, ich meine, wenn so eine Organisation wie ein Krankenhaus sich auf diesen Weg macht, ist das ja wirklich eine gute Sache. Aber letztlich brauchen wir natürlich eine Veränderung auf einer Systemebene. Das heißt, Gesundheitssysteme insgesamt müssten sich stärker in diese Richtung bewegen und müssten stärker transformieren. Ein Best-Practice-Beispiel wie ein Krankenhaus in Südafrika, wie eine Reha-Klinik in Geisach bei uns, das ist sicherlich ein guter Anfang, aber absolut nicht genug. Da sind wir uns sicherlich einig. Haben Sie da mal... Sie sind ja international extrem viel unterwegs, gut vernetzt. Haben Sie da mal ein gutes Beispiel für uns? Wer ist da gut unterwegs? An wem könnten wir uns da vielleicht orientieren?
Ja, was ja international wirklich das super Beispiel und Vorbild ist, ist ja NHS in Großbritannien. Die haben sich ja 2015 noch vor Pariser Klimaschutzabkommen wirklich auf den Weg gemacht, die Emissionen gemessen und auch deutliche Ziele sich gesetzt, 2030, 2040 klimaneutral zu sein in Scope 1, 2 und dann auch in 3. Und wir haben das auch mal in einem Research-Artikel on the Road to Net Zero Healthcare Systems verglichen, einfach auch Großbritannien und Deutschland, was da der Unterschied ist und wie wir auch von Großbritannien lernen könnten im deutschen Gesundheitssystem. Es sind ja auch unterschiedliche Gesundheitssysteme, aber nichtsdestotrotz kann man ja auch voneinander lernen.
Ich habe gelesen, haben die nicht sogar auf der Geschäftsführerebene jemanden, der zuständig ist für dieses Thema Klima und Nachhaltigkeit?
Also Nachhaltigkeit ist einfach auch ein Leadership-Thema. Ja? Es kommt ja von unten und von oben, aber wenn oben nicht mitmacht, ist es schwierig, von unten zu agieren und auch Sachen dann wirklich durchzusetzen. Und da ist es wirklich von ganz hoher Leitungsebene verankert worden. Wir machen das jetzt, wir haben uns committed und wir wollen unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch erreichen.
Also Orientierung am NHS in Großbritannien, guter Tipp. Sie haben jetzt hier eine Bühne, Frau Weimann, ne? Wir sind ja hier im Podcast, uns hören einige Menschen. Sie haben die Möglichkeit, Wünsche zu äußern an das deutsche Reha-System, vielleicht auch ans Gesundheitssystem insgesamt, an die Akteure darin, in Bezug auf die Gestaltung ökologischer Nachhaltigkeit. Welche Wünsche hätten Sie da an uns?
Ja, Wünsche wären natürlich erstmal konkrete Ziele auch zu formulieren, die man jährlich erreichen möchte. Sich auch einen Plan zu machen, wie das NHS, wie sieht denn jetzt aus der Weg aus, unsere Roadmap, wenn wir bis 2030 klimaneutral werden wollen. Das ist ja vielerorts immer so diskutiert und auch in den Raum gestellt und auch beschlossen. Aber der Weg dorthin wird ja irgendwie nicht aufgezeigt und das überfordert die Menschen auch, dass man wirklich konkret sagt, wie wollen wir das erreichen? Wie können wir das in den einzelnen Kliniken erreichen? Und die einzelnen Kliniken müssen dann auch Nachhaltigkeitsmanager bestellen, die das dann auch umsetzen, gemeinsam mit den Mitarbeitern. Ja, und dann ist es natürlich auch immer gut, wenn ihr das macht und erreicht, gibt es Bonuspunkte, gibt es Geld dafür? Können wir Innovationen, Umbauten positiver bewerten? Und was natürlich super gut wäre, wäre ein nationales Benchmarking, dass man sagt, die Klinik macht das besonders gut und ist ein Vorzeigemodell und die ist so eher im unteren Bereich. Und Preise, Nachhaltigkeitspreise in der Reha wäre natürlich auch ein guter Anreizpunkt.
Ja, ich merke schon, dieses positive Anreize, das ist sozusagen Ihre Methode. Tue Gutes, rede drüber, Wertschätzung, auch ein bisschen feiern das Ganze, ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Also kommt mir persönlich sehr entgegen, muss ich sagen. Besser als Restriktionen. Ja, gut. Frau Weimann, wunderbar, toll. Wir werden diese Wünsche weitertragen. Ich danke Ihnen erstmal für dieses extrem interessante Gespräch und kann wieder auf Swahili sagen, Asante Sana. Vielen, vielen Dank. Und ich frage Sie mal ganz direkt, ja. Machen wir ja mit allen. Wir wollen ja auch mit allen ein kleines Spielchen spielen. Spielen Sie gerne?
Ja, sehr gerne.
Wie? Was wäre, wenn?
Frau Weimann, was wäre, wenn wir in 24 Stunden durch Ruanda reisen könnten? Was würden Sie uns zeigen?
Ja, spannende Frage. Ich würde einen Drohnenflug für Sie organisieren, dass wir klimafreundlich uns die beiden Ecken Ruandas angucken. Einmal vom Akagera Nationalpark, um zu sehen, was für eine wunderschöne Natur wir haben, aber auch die ganzen gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Tiere wie Giraffen, Elefanten, Löwen sehen können und auch wertschätzen können, was wir haben und was wir auch an Naturschatz dort haben. Und wird sie dann weiterführen, so zum Sonnenuntergang, der besonders schön ist, in den Jungwe-Regenwald, das ist auch zum ersten Mal, dass ich einen Regenwald sehen konnte. Und diese Biodiversität und wirklich diesen Naturschatz, den wir dort haben, ist unglaublich, unglaublich überwältigend auch zu sehen und zu erleben. Und auch zu erleben und zu verstehen, was eigentlich alles auf dem Spiel steht, wenn wir die Klimakrise nicht ernst nehmen und entsprechend auch handeln.
Frau Weimann, Sie machen es einem nicht einfach, nicht nach Ruanda zu fahren. Das muss ich jetzt mal sagen. Scheint ja wirklich großartig zu sein. Sie sind auf jeden Fall ein Fan dieses Landes. Frau Weimann, was wäre, wenn wir beide zurück in Deutschland sind? Gelandet am Airport in München. Was sind die drei Must-See-Hotspots in der bayerischen Landeshauptstadt, wo wir hingehen sollten?
Ja, ich glaube, das wundert es jetzt nicht, wenn ich irgendwas Naturbezogenes wählen würde. Also ich finde Englischer Garten und Eisbach im Sommer super toll. Gefällt mir immer wieder. Was könnte man noch sehen? Viktualienmarkt finde ich auch immer noch nett. Einfach so vom Wife her, obwohl das natürlich jetzt auch in den letzten 15, 20 Jahren sehr touristisch geworden ist. Finde ich aber immer noch nett, dorthin zu gehen. Ja, und kulturell, die dürfen wir auch nicht die Kultur außer Acht lassen. Gärtnerplatztheater würde ich empfehlen. Das gehe ich immer wieder gerne hin.
Okay. Ich kenne ja München gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich war allenfalls mal ganz kurz da. Wäre ich gespannt. Ich habe gehört, dass es sehr schön sein soll. Was wäre, wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten? Welche wäre das?
Eine, nicht 100, nur eine.
Eine.
Das ist natürlich sehr restriktiv. Also eine, dann würde ich mich, glaube ich, für Plastikflaschen und einmal Plastik aussprechen, Verbot. Weil was ich auch in Uganda und weltweit überall an Stränden sehe, ist, was wir momentan mit der Plastikverschmutzung machen, ist ein unglaubliches Erbe, das wir hinterlassen, nicht nur für unsere Kinder und für unsere Gesundheit, weil es auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, sondern auch für unsere Umwelt. Und ich glaube, da muss man wirklich radikale Maßnahmen ergreifen, um dem Herr zu werden.
Ja, und ich glaube, das hält sich ja mehrere tausend Jahre noch im Meer. Das ist ja das Schlimme.
Und selbst Meersalz ist ja Mikroplastik verschmutzt und das ist schon bedenklich.
Das sehe ich auch so. Da habe ich mal eine Frage. Sie hatten am Anfang gesagt, dass es in Ruanda keine Plastiktüten mehr gibt und dass man da auch keine einführen kann. Wo mache ich denn da meine verschlammten Schuhe rein?
In eine Tüte, die man wäscht. Wie früher auch. Mache ich immer.
Gut, danke schön. Ja, vielen Dank, Frau Weimann. Vielen Dank für das Spiel und das tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Möge sie auch weiterhin erfolgreich sein. Das ist eine gute Arbeit. Viele, viele Grüße nach Ruanda und viel Spaß beim nächsten autofreien Sonntag.
Ja, den werde ich sicherlich haben und ganz, ganz herzlichen Dank auch für das tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörenden, fürs Zuhören. Sie hören mich hier im Oktober wieder. Ganz realitätsnah. Bleiben Sie gespannt und neugierig. Ich freue mich drauf.